Epic Games feuert über 1000 Leute, The Expanse deutet mit einem neuen Teaser an, dass etwas kommt und Pokémon Champions erscheint schon in wenigen Tagen. Moin miteinander, ich bin Paul und habe mir heute auf dem Weg zur Arbeit den nächsten Teil Absolute Wonder Woman gekauft. Die Absolute Comics finde ich persönlich absolut super. Die Games & News werden euch präsentiert von Memory PC. Dort bekommt ihr euren Gaming-PC genauso, wie ihr ihn selbst bauen würdet, nur fertig montiert, geprüft und ready to play. Ein echter Geheimtipp zum Spezialpreis von 1.199 € ist die Community-Edition. Den Link zum System findet ihr direkt in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's los mit den News des Tages. Epic Games hat über 1000 Leute gefeuert. Das berichtete gestern Brancheninsider Jason Schreier. Mittlerweile bezieht Epic selbst Stellung. Grund für die Entlassungen sei, dass Fortnite, eines der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten, nicht erfolgreich genug ist. 2025 verlor Fortnite wohl bereits einiges an Umsatz, weshalb Epic Games aktuell mehr ausgibt, als es verdient. Deshalb müsse man radikal einsparen, was zu den Entlassungen und weiteren 500 Millionen Dollar Kosteneinsparungen führte. Die betroffenen Personen erhalten Abfindungen. Zum einen läge das an Herausforderungen, die die ganze Gaming-Welt betreffen, also langsameres Wachstum und eine schwierigere ökonomische Lage. Zum anderen gäbe es einige Schwierigkeiten, mit denen Epic ganz konkret zu kämpfen hat. Trotz Fortnites globalem Erfolg gibt Epic zu, dass nicht jede Season gleich gut ist. Außerdem sei man gerade erst wieder dabei, Fortnite zurück aufs Smartphone zu bringen und es für die Systeme zu optimieren. Viele Anstrengungen der letzten Jahre haben sich noch nicht vollends ausgezahlt. Der Plan für die Zukunft seien bessere Seasons, Gameplay, Story und Live-Events. Entwicklungstools sollen verbessert werden, während man von der Unreal Engine 5 auf die Unreal Engine 6 wechselt. Dank großer Launchpläne will Epic Games Ende des Jahres in eine neue Generation starten. Neben den über 1000 Kündigungen und 500 Millionen Dollar Einsparungen schaltet Fortnite außerdem die Spielmodi Rocket Racing, Ballistic und Festival Battle Stage ab. Außerdem stehen die Standalone-Rennspiele Horizon Chase und Horizon Chase Turbo nicht mehr zum Verkauf. Dies ist die zweite große Kündigungswelle, nachdem Epic 2023 bereits 830 Leute kündigte. Auf Social Media melden sich immer mehr Leute, die von den Kündigungen betroffen sind. Viele von ihnen sind seit vielen Jahren dabei. Vor kurzem stiegen bereits die Preise für Fortnites Ingame-Währung V-Bucks. Der Aufschrei in der Community ist groß. Wo geht denn das ganze Geld von Fortnite hin? Mein Kollege Philipp Elsner erklärt.
Fortnite gilt eigentlich als eins der erfolgreichsten Spiele auf dem gesamten Planeten. Der Jahresumsatz wird geschätzt auf irgendwas zwischen 3 und 6 Milliarden US-Dollar. Damit machen andere Studios komplette AAA-Spiele im Kaliber GTA oder Cyberpunk. Wohin geht also die ganze Kohle bei Epic? Naja, man steckt sehr viel Geld in teure Marken-Crossover mit IPs wie South Park, Game of Thrones etc. Man hat den Epic Store, wo teure Exklusivdeals gemacht werden, wo Gratis-Spiele jede Woche verschenkt werden. Und seit es den Unreal Editor für Fortnite gibt, hat man Map-Creatern Beträge im dreistelligen Millionenbereich ausgeschüttet. Und gleichzeitig bei all diesen Ausgaben schwindet das Engagement bei Fortnite. Die große Frage lautet jetzt, rechtfertigt all das Massenentlassungen bei gleichzeitigen Preiserhöhungen für Mikrotransaktionen? Fest steht jedenfalls, Epic verliert gerade massenhaft Know-how. Developer-Veteranen mit Jahrzehnten an Erfahrung und aus leitenden Positionen müssen ihren Hut nehmen und verlassen die Firma. Fans sehen darin, vor allem für Fortnite, ein absolut fatales Signal.
Etwas kommt. In einem gerade mal 20 Sekunden langen Teaser-Trailer deutet Owlcat Games Neuigkeiten zu The Expanse Osiris Reborn an. Das Spiel basiert auf der beliebten Science-Fiction-Buchreihe, die auch bereits als Serie verfilmt wurde. Osiris Reborn soll ein großes Rollenspiel werden, das zeitgleich zum ersten Roman und den ersten beiden Staffeln der Serie spielt. Mit eurem selbst erstellten Charakter, seinem Zwilling und seiner wachsenden Crew aus Menschen von der Erde, Mars und anderen Kolonien geht es in die Weiten des Alls. Der Ton soll dabei etwas leichter und heroischer werden als in den Büchern, trotzdem sollen die gewichtigen Themen und harten Entscheidungen nicht verloren gehen. Auf die Missionen geht ihr mit jeweils 2 Begleitern, der Rest bleibt an Bord des Schiffes. Allgemein hat The Expanse viele Anleihen der alten Mass Effect-Spiele, konzentriert sich jedoch etwas weniger auf Shooter-Gameplay. Der neue Teaser zeigt eine Raumstation, die von etwas Unbekanntem angegriffen und zerstört wird. Die Szene stammt wohl vom Anfang des Spiels und soll uns erstmals die Third-Person-Schießereien und die Deckungsmechaniken erklären. Dass etwas kommt, ist übrigens schon sehr bald der Fall. Xbox hat für morgen Abend um 18 Uhr deutscher Zeit einen Partner-Showcase angekündigt. Dort soll es neue Infos zu The Expanse, Osiris Reborn, Stalker 2, Heart of Chernobyl und Stranger Than Heaven geben. Alles Wichtige aus dem Showcase erfahrt ihr natürlich hier bei uns. Nehmt euch also gerne ein Abo mit, um das nicht zu verpassen. In einem 6-minütigen Trailer stellt Nintendo Pokémon Champions vor. Wenn ihr da jetzt direkt an das Pokémon Stadium von damals denkt, dann kann ich das voll nachvollziehen. Ich habe das selbst fast so in die Überschrift geschrieben. In Pokémon Champions geht es rein um die Kämpfe. Da könnt ihr dann gegen die KI oder gegen andere Trainer auf der ganzen Welt kämpfen. Wie in der Hauptreihe finden die Kämpfe in Runden statt. Neue Pokémon bekommt ihr entweder durch Spiele der Hauptreihe und Pokémon Go oder über das Rekrutierungsprogramm. Schwieriges Wort. Dort könnt ihr pro Tag ein Pokémon aus einer zufälligen Auswahl auswählen. Die Werte und Fähigkeiten eurer Pokémon könnt ihr in Champions ebenfalls weiter boosten. Dafür benötigt ihr Siegpunkte, die ihr fürs Gewinnen von Matches erhaltet. So könnt ihr etwa ihre Lebenspunkte und die Geschwindigkeit erhöhen. Pokémon Champions wird auch einen Battle Pass haben. Der soll pro Season 1400 Yen kosten, was umgerechnet 7,59 € entspricht. Ein Starterpaket mit zusätzlichen Ingame-Items kostet 980 Yen, also 5,32 €. Eine Mitgliedschaft soll 700 Yen pro Monat, also etwa 3,80 € kosten. Die Europreise sind nicht offiziell, die habe ich heute Morgen nur schnell via Google-Umrechnung von den Yen-Preisen abgeleitet. Laut der Seite serebi.net soll der Battle Pass einige Items wie Megasteine und Icons enthalten. Die Punkte verdient man sich durch Kämpfe im Ranglistenmodus. Nähere Details von Seiten der Entwickler sollten bald folgen. Pokémon Champions erscheint nämlich schon am 8. April für die Nintendo Switch. A world of fierce battles with your Pokémon awaits. Drei zum Publisher Nacon gehörige Studios melden Insolvenz an. Spiders, die Macher von Greedfall, Kyloton, das Studio hinter der World Rally Championship-Reihe und Cyanide arbeitete an Spielen wie Styx und Blood Bowl. Außerdem hat Nacon Tech, eine Motion-Capture-Firma von Nacon, Insolvenz angemeldet. Wichtig hierbei ist, Nacon selbst meldete übrigens bereits im Februar ebenfalls Insolvenz an, um seine Schulden zu restrukturieren. Man wolle alle Möglichkeiten erforschen, das Unternehmen wieder erfolgreich zu machen, ohne Jobs zu verlieren. Bei Nacon arbeiten aktuell über 1000 Angestellte über 25 Unterstudios. Slay the Spire 2 ist das erfolgreichste Deckbuilding-Spiel aller Zeiten. Das sagen Analysten von Newzoo, einem Unternehmen, das sich auf die Analyse von PC- und Konsolenspielen konzentriert. Die Steam-Zahlen sind nicht die einzige Methode, das zu analysieren, doch auch sie zeichnen bereits ein eindeutiges Bild. Balatro hatte zum Vergleich in der Spitze 44.000 gleichzeitig aktive User, bei Slay the Spire 1 waren es 57.000 und bei Monster Train 2 waren es 18.500 Spielende gleichzeitig. Slay the Spire 2 hatte aber ganze 575.000 User gleichzeitig. Laut den Berechnungen von Newzoo habe Slay the Spire 2 so täglich rund 1,08 Millionen User in den ersten 11 Tagen nach dem Launch gehabt. Und es ist noch nicht einmal auf den Konsolen erschienen. Den Erfolg erklärt sich Newzoo unter anderem durch die 7 Jahre lange Wartezeit auf das Spiel. Alle, die Teil 1 beendet haben, wollten mehr vom Gleichen. Im Vergleich zu Silksong wurde aber lange nicht so viel Lärm um Slay the Spire 2 gemacht und trotzdem kam es nah an die Spielerzahlen heran. Ein Teil des Erfolgs lässt sich auch auf den guten Ruf von Entwicklungsstudio Megacrit zurückführen, die schon beim ersten Teil einen sehr guten Early Access gemacht haben. Noch eine Studioschließung. Letzten März wurde Sonys neues Studio Dark Outlaw Games enthüllt. Das wurde vom ehemaligen Call of Duty-Veteran Jason Blundell gegründet, wurde nun aber auch schon wieder geschlossen. Dark Outlaw arbeitete an einem unangekündigten Spiel. Dies geschieht nur einen Monat, nachdem Sony bereits ihr Remaster-Studio Bluepoint schlossen. Blundell war für viele Jahre der Executive Producer der Call of Duty Black Ops-Reihe, bevor er 2021 unter Sony das Studio Deviation Games gründete. Das verließ er im September 2022. 2024 wurde Deviation bereits geschlossen, ohne je ein Spiel zu veröffentlichen. Der Netflix-CEO und die neue Microsoft-Gaming-CEO haben darüber gesprochen, ob man die Abos der beiden Plattformen im Game Pass kombinieren könne. Es ist zwar noch nichts bestätigt, doch man wolle sich alle Optionen offen halten. Die Kombination müsse sich sowohl für den Konsumenten als auch für die Firma lohnen. Microsoft überlegte in der Vergangenheit bereits mehrfach, wie man den Game Pass attraktiver machen könne. Ich sag mal so, für mich persönlich würde es das attraktiver machen.
Because this is how we play now.
Mit unserer Zeitmaschine geht's heute wieder zurück durch die Gaming-Geschichte. Und zwar landen wir diesmal in dieser Woche vor genau 25 Jahren. Damals ist nämlich ein absolutes Hype-Spiel erschienen, Black and White von Lionhead. Das ist das Studio von Designerlegende und Chef Laberbacke Peter Molyneux, der schon immer bekannt dafür war, bei seinen Spielen ein bisschen zu viel zu versprechen. Und so war es auch bei Black and White. Denn da hieß es im Vorfeld, das würde die Göttersimulation von übermorgen werden, die man so noch nie gespielt habe. Tatsächlich hatte das fertige Spiel dann aber doch so seine Schwächen, wie eine fummelige Steuerung, langweilige Nebenquests und ein schier endloses Tutorial. Aber Black and White hatte eben auch eine ganze Reihe von neuen Ideen. Etwa, dass man das ganze Spiel ohne Bildschirmanzeigen spielt und alle Informationen direkt in der Spielwelt ablesen kann. Dass es keine Tastenkürze, sondern eine komplett auf Gesten ausgelegte Drag-and-Drop-Steuerung gab. Und dass es eines der ersten Spiele war, in dem die von euch kommandierte Kreatur mit Machine Learning immer schlauer wurde. Im GameStar-Test gab es dafür 85 Punkte, weltweit sogar 90 Punkte im Durchschnitt. Ein Jammer ist, dass all diese Ideen komplett in der Versenkung verschwinden werden. Denn bis heute ist Black and White aufgrund von Streitereien zwischen EA und Microsoft über die Markenrechte nie online verfügbar gemacht worden. Wer also keine Disc-Version von 2001 irgendwo gekauft hat, guckt in die Röhre. Oder muss, genau wie die Sterblichen im Spiel, an eine Gottheit beten. GOG, also Good Old Games, versucht seit Jahren, diesen Twist aufzulösen und das Spiel für die Nachwelt zu erhalten. Aber das ist eine andere Geschichte aus der Gaming-Geschichte. So, das wär's mit den News für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und konntet noch was lernen. Waren wirklich einige schlimme Nachrichten heute dabei. Auf der anderen Seite freue ich mich aber auch auf The Expanse. Ich mag ja Sci-Fi. Morgen sind wir wieder hier mit einer weiteren Ausgabe der News. Wir sehen uns dann. Also, das wär's von mir. Ich sag, kick mal wieder in und tschüss, euer Paul.